In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Da sind wir. Daniel, vielen Dank für die Anmoderation. Frau Umlauf und ich saßen gerade schon im Publikum und haben den Panelisten vor uns gelauscht. Und Frau Umlauf hat mir dann so zur Seite geflüstert, wir passen hier gar nicht hin. Aber ehrlicherweise, ich glaube, wir passen hier absolut hin. Und es ist ganz wichtig, dass wir heute hier sind und dass wir, das Publikum und ich, von Ihnen lernen dürfen, dass wir Ihnen zuhören dürfen. Und irgendwie ist mir jetzt gerade aufgefallen, es ist ganz passend, dass ich hier auf der Couch sitze und Sie auf dem Sessel, weil Frau Umlauf ist auch Psychotherapeutin. Und auf dem Weg hierher im Taxi haben wir auch darüber gesprochen, dass sie immer noch sehr aktiv in diesem Beruf arbeitet. Also heute bin ich auf ihrer Couch. Schauen wir mal, was wir draus machen.
Okay.
Daniel hat Frau Umlauf ja schon ein bisschen vorgestellt und ich vermute, ihr und sie alle kennen Eva Umlauf. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man sie nicht kennen kann. Trotzdem möchte ich noch ein paar Worte verlieren zu ihr, bevor wir ins Gespräch eintauchen. Eva Umlauf ist deutsch-slowakische Kinderärztin und Psychotherapeutin. Und Eva Umlauf ist für mich nicht nur einfach eine Zeitzeugin, sondern eine Stimme, die, wie ich erleben durfte, sehr ruhig und klar spricht, aber genau dadurch so kraftvoll ist. Sie sind eine der jüngsten überlebenden Kinder aus Auschwitz, das hat Daniel gerade schon erzählt. Und deshalb tragen Sie natürlich eine Geschichte in sich, ganz persönlich, die uns aber alle betrifft und für die wir alle eine Verantwortung haben. Ich finde, man merkt ihre klare Entschlossenheit und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass sie seit diesem Jahr auch die Präsidentin des Auschwitz-Komitees sind und die Erinnerung eben auch wach halten. Was mich an Ihnen besonders beeindruckt, Frau Umlauf, Sie haben sich nicht nur als Überlebende mit Trauma auseinandergesetzt, sondern eben auch als Ärztin und Psychotherapeutin. Und Sie haben Ihr Leben lang mit den seelischen Spuren von Gewalt, von Verlust, von Entmenschlichung gelebt. Sie haben sich damit aber auch professionell beschäftigt und tun das mit, finde ich, sehr, sehr viel Menschlichkeit in all Ihrer Professionalität. Sie zeigen uns allen, dass Erinnerung kein Blick zurück ist, nicht nur ein Blick zurück, sondern vor allem eine Haltung, die wir im Hier und Jetzt brauchen. Und dass Empathie, Verantwortung und Heilung untrennbar miteinander verbunden sind. Es ist mir eine riesengroße Ehre, dass wir heute miteinander sprechen dürfen. Frau Umlauf, ich hatte die ganz große Ehre, Sie letzte Woche zu Hause zu besuchen, in Ihrem Zuhause, wo Sie arbeiten und leben. Und wir haben uns unterhalten über ganz viele unterschiedliche Dinge. Und in einem Nebensatz haben Sie dann gesagt, naja, wissen Sie, in meinem Alter eigentlich, ich könnte ja auch Pralinen essen, im Bett sitzen und Filme schauen. Und deshalb ist meine erste Frage, warum tun Sie genau das nicht?
Sonst, ich bin nicht so auf die Pralinen, mal eine, das geht. Weil ich finde, dass ich mit meinem ganzen Leben und mit der Vergangenheit eine ganz andere Aufgabe hier habe. Nicht so, dass ich nicht Filme schaue und im Bett liege, aber alles zu seiner Zeit. Ja, und ich finde, dass ich irgendwie doch eine Aufgabe bekommen habe oder mir ausgesucht habe, die sehr wichtig ist. Die sehr wichtig ist für junge Leute, die jetzt irgendwie kommen, die wählen werden, die unsere Zukunft gestalten. Und da habe ich, muss ich sagen, schon Bedenken. Und ich kann vielleicht, wenn ich mit denen rede, auch ein bisschen Richtung geben.
Davon bin ich sehr überzeugt, weil wenn man sie mal erlebt, wie sie reden, das ist nie belehrend, das ist nie von oben herab, das ist nie allwissend, sondern immer sehr empathisch und klar. Und genau das tun sie ja auch ganz aktiv. Sie haben vorher erzählt, dass sie diese Woche noch nach Hannover fahren und ich habe das Gefühl, sie
auch
sind
zurück.
Und auch zurück hoffentlich. Toi, 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 wir drücken die Daumen für die Deutsche Bahn.
Ja.
Sie sind ja eben noch ganz, ganz aktiv unterwegs, nicht nur in Ihrer Arbeit, die Sie tun, eben als Psychotherapeutin, sondern eben auch in Ihrer Arbeit, die Erinnerung wach zu halten und, wie Sie gerade sagen, jungen Menschen eben auch genau das mitzugeben. Was erleben Sie denn in diesen Gesprächen mit den jungen Menschen?
Also ich bin sehr viel mit jungen Menschen. Ich mache mehrere Lesungen aus meinem Buch. Das sind Erinnerungen an das Familienleben. Also ich bin eine von den Jüngsten und die jüngste Überlebende, die noch eine Nummer tätowiert bekommen hat, im Alter von knapp 2 Jahren. Und ich habe einfach diesen jungen Menschen was sagen. Weil wenn ich mir die Wahlergebnisse anschaue, dass so viel und so viel Prozent junge Menschen, sogar in Bayern, konservativen Bayern, doch mal die nicht-demokratische Partei wählen, dann frage ich mich, warum die das tun? Warum möchten die eine Änderung? Warum sind die unzufrieden? Was könnte ich ändern? Wenn sie hören, wie das ist, wenn man in einer Diktatur lebt. Und ich lebte schon zuerst in der braunen Diktatur, dann in der roten Diktatur. Und dann kam ich ins Land der Täter. Also mein Leben war nie langweilig, da meine ich die Pralinen und im Bett legen. Aber immer ist etwas zu tun, was ich meine, was auch jemand so alt wie ich verändern kann. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich versuche es.
Ich bin davon überzeugt, dass Sie das können, dass Sie das tun. Und ich glaube, genau das ist eben so wichtig, weil viele junge Menschen eben diese Erinnerung nicht mehr haben, weil es schon so für sie so weit weg erscheint. Und deshalb ist es natürlich ganz wichtig, einen Menschen zu haben wie Sie, der aus dieser Zeit kommt, der diese Zeit miterlebt hat und genau das eben auch den jungen Menschen vermitteln kann. Frau Umlauf, Sie sprechen aber nicht nur mit jungen Menschen, sondern Sie nutzen Ihre Stimme überall, wo Sie können. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend und schrecken vor nichts zurück. Und ich persönlich war besonders beeindruckt, als ich Anfang diesen Jahres einen Brief von Ihnen gelesen habe. Der wurde unter anderem in der Süddeutschen Zeitung abgedruckt. Und es war ein Brief an Friedrich Merz. Ich habe in der Vorbereitung überlegt, wie ich diesen Brief kürzen kann und ich habe mich aber dafür entschieden, ich werde ihn nicht kürzen und ich glaube, es ist ganz wichtig. Viele von Ihnen haben den Brief sicherlich gelesen, aber ich glaube, es kann nicht oft genug sein, dass wir diese Worte von Eva Umlauf hören. Sehr geehrter Herr Merz, ich schreibe Ihnen heute als eine der letzten Holocaust-Überlebenden in Deutschland. Als 2-jähriges Mädchen musste ich erfahren, wozu es führen kann, wenn man Rechtsextreme unterschätzt. Ich wurde mit meiner Mutter nach Auschwitz gebracht. Wäre unser Zug nur 2 Tage früher angekommen, wäre ich heute nicht mehr am Leben. Die blaue Nummer, die mir im KZ auf meinen Unterarm tätowiert wurde, erinnert mich jeden Tag daran. Deshalb schreibe ich Ihnen heute diesen Brief mit einer einfachen Bitte. Tun Sie es nicht, Herr Merz. Unterschätzen Sie die Rechtsextremen nicht. Kehren Sie um auf den Weg, den Sie beschritten haben. Gehen Sie auf die anderen demokratischen Parteien zu. Finden Sie Kompromisse. Die gemeinsame Abstimmung hat die demokratische Brandmauer in ihren Grundfesten erschüttert. Doch am Freitag könnten zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte ein Gesetz im Bundestag gemeinsam mit Rechtsextremen verabschiedet werden. Die Brandmauer könnte niedergerissen werden. Tun Sie das nicht. Kehren Sie um, Herr Merz, so schwer es Ihnen auch fallen mag. Manche mögen sagen, dass eine gemeinsame Abstimmung noch keine Zusammenarbeit ist. Aber was diese Woche im Bundestag geschieht, wird in die Geschichtsbücher eingehen. Denn genau so fängt es an. So normalisieren wir die Feinde unserer Demokratie. Ich habe gehofft, dass ich in meinem Leben keinen Aufstieg einer rechtsextremen Partei mehr miterleben muss. Doch jetzt geht der Rechtsruck durch ganz Europa. Wohin man sieht, werden Hass und Hetze wieder salonfähig, werden Menschen ausgegrenzt und eingeschüchtert. Hand aufs Herz, mir macht das große Angst. Wir haben alle gesehen, wohin dieser Weg führen kann. Wir alle wissen, wie deutsche Politiker schon einmal vor knapp 100 Jahren dachten, man könnte mit Hitler und der NSDAP zusammenarbeiten, sie im Zaum zu halten. Und in wenigen Jahren wurde aus unserer Demokratie eine Diktatur. Wurde aus Frieden Krieg. Dabei sind die Schauermärchen, welche die Rechten heute erzählen, die gleichen wie damals. Tun Sie es nicht, Herr Merz. Ich konnte 70 Jahre nicht über meine Erfahrungen und meine Geschichte sprechen. Doch in den Jahren, die mir noch bleiben, möchte ich dafür kämpfen, dass sich die Geschichte niemals wiederholt. Ich möchte dafür kämpfen, dass nie wieder nicht nur eine Phrase ist, sondern ein Versprechen. Ein Versprechen, das auch heute gilt. Und morgen und für immer. Mit fester Entschlossenheit, Eva Umlauf. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Brief gelesen habe und trotzdem bekomme ich jedes Mal wieder Tränen in den Augen und Gänsehaut, wenn ich diese Worte von Ihnen lese, die mit so viel Klarheit kommen. Und Sie haben mir gesagt, dass Friedrich Merz Ihnen nie geantwortet hat, aber ich weiß, dass es viele Rückmeldungen, viel Antwort auf Ihre Worte gab, die so wichtig waren. Wie haben Sie das wahrgenommen, die Antworten, die Reaktionen auf diesen
Brief?
Also
mich haben Leute an diesem Brief angesprochen, nicht Herr Merz, Herr Merz hat keine Zeit. Damals war er noch nicht Kanzler. Ja, das war im Januar dieses Jahres im Bundestag, wo er diese Abstimmung mit der AfD gemacht hat, um sogenannte Probeabstimmung. Und ich war auf der Tribüne eingeladen, um zuzuhören. Aber ich war nicht bei dieser Abstimmung. Ich wusste das gar nicht. Und dann habe ich es erfahren und dann fuhr schon mein Zug aus Berlin nach München zurück und dann habe ich mir überlegt, das kann man nicht so stehen lassen. Er will unser Kanzler werden. Und ich war so kaputt und ich habe noch in der Nacht den Brief komponiert, sage ich jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, er wird landen in dieser Lesebriefe-Abteilung von der Süddeutschen. Und er war zwei Tage später auf der ersten Seite von Feuilleton. Und ich habe das nicht geglaubt, dass die diesen Brief veröffentlicht haben und dass er dann gar nicht antwortet. Und weiterhin, sage ich das ganz einfach, ein Mist nach dem anderen baut.
Ja, ich glaube, dem kann man wenig hinzufügen. Und es sagt wahrscheinlich auch sehr viel über Menschlichkeit und Anstand, auf so einen Brief von so einem Menschen wie Ihnen überhaupt nicht zu reagieren. Ich versuche wieder ein bisschen Leichtigkeit in unser Gespräch zu bringen, was natürlich herausfordernd ist. Aber auch hier erinnere ich mich, ich habe Sie angerufen, als wir unser Treffen vereinbaren wollten und habe beim Telefon gefragt, Frau Umlauf, haben Sie gut geschlafen? Wir haben um 9 Uhr morgens uns zum Telefonieren verabredet. Und dann haben Sie gesagt, ja, ich habe gut geschlafen. Die Umfragewerte von Trump, die sind nach unten gesunken. Das ist auf jeden Fall gut.
Ja.
Also das scheint Sie natürlich sehr stark zu beschäftigen, die mächtigen Männer dieser Welt, die gerade, um bei Ihren Worten zu bleiben, Unsinn anstellen und viele Dinge machen, bei denen wir fragend zur Seite stehen. Jetzt vielleicht mal eine bisschen freche Frage. Brauchen wir mehr Frauen an der Macht, wenn wir uns so anschauen, was die Männer da gerade alles tun?
Ich meine schon, dass wir mehr Frauen brauchen. Und ich habe auch viele Gespräche mit Männern geführt, die finden das nicht so wichtig, dass die Frauen kommen. Ja, ich meine, mit der Quote kann der mal auch kommen, ein bisschen in die Vorstände und dann ganz gescheit reden. Ja, mit der Quote. Aber wenn wir die Quote nicht hätten, wären wir überhaupt nicht irgendwo oben. Deswegen ist es nicht gut, nur durch die Quote zu kommen. Aber wir haben gescheite Frauen und wir brauchen die Quote, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Das ist meine Meinung, ja. Und es ist nicht so wie früher, wo mein Kinderarztchef und Professor in Harlach im Krankenhaus sagte meine Freundin, ich würde sie nehmen, weil sie sind gut, aber sie sind kein Mann. Das würde er heute nicht mehr sagen. Er lebt aber auch nicht mehr, ja. Aber es hat sich etwas verändert. Auch man spricht nicht so mit den Frauen wie vor 50 Jahren, wie vor 55 Jahren. Aber es ist in vielen Männern noch drin. Jetzt trauen sie sich nicht so, was er sich gefragt hat. Er hat das tatsächlich ernst gemeint. Der hat seine Frau, die auch Kinderärztin war, nicht abarbeiten lassen, weil sie gehört nach Hause. Das war wie zu betoniert in den Köpfen. Und deswegen haben wir es einfach schwer, weil wir die Kinder kriegen und wir die natürlich auch mit den Vätern die Verantwortung tragen für die Kinder. Aber das hat man ja in Corona gesehen, wo die Kinder, wo die Eltern in Homeoffice waren. Die Frau saß in der Küche, die Kinder krabbelten um sie herum und sie konnte sich überhaupt nicht konzentrieren. Und bald haben sie gefragt, was gibt's zum Mittagessen? Ja? Also es ist noch nicht so weit, aber wir machen Fortschritte und wir müssen die kleinen Schritte doch etwas vergrößern, dass es ein bisschen schneller geht.
Ja. Ja, unbedingt. Das braucht definitiv Applaus. Und genau das haben Sie ja in Ihrem Leben auch bewiesen. Sie sind Mutter und haben aber immer sehr, sehr klar und stark eben auch in Ihrem Beruf gearbeitet, als Kinderärztin, als Psychotherapeutin. Was hat Sie motiviert, genau diesen Beruf zu ergreifen, mit Kindern zu arbeiten und später eben Menschen auch in ihrer psychischen Gesundheit zu helfen?
Also ich glaube, das hat sich schon angezeigt, auch in meiner Kindheit. Ich bin in einem Arbeitslager für Juden in der Slowakei geboren. Ich bin nach Auschwitz transportiert worden, wo ich so krank war, dass ein Professor für Kinderheilkunde, der als Häftling dort war, ein Prager Professor, meine Mutter gesagt hat, vergessen Sie das Kind. Das überlebt es nicht. Also wenn Sie schon so einem, was soll ich sagen, Prophezeiung von einem wirklich guten Kinderarzt und trotzdem wir Kinder, also ich habe noch eine Schwester, die in Auschwitz geboren war, 1945, nach der Befreiung. Auschwitz war im Januar befreit, sie ist im April 1945 geboren und wir beide haben überlebt, aber das war medizinisch, wo ich meine Krankengeschichte aus Auschwitz durchgelesen habe, das war wie Lehrbuch für Kinderheilkunde, was ich alles hatte. Es ging gar nicht auf das Stück Papier. Und wir haben überlebt, weil unsere Mutter so aufopfern war. Für die war das einfach nicht möglich, dass wir nicht überleben. Und das hat sie uns gegeben. Und das, auch diese Kraft, du kannst, du wirst gesund und du wirst einen Beruf lernen. Also das habe ich gehört lange, Gott sei Dank. Ja.
Ja, und ich glaube, das, was Sie in dem Beruf tun, ist natürlich ganz, ganz wichtig und prägend für sehr viele Menschen. Sie haben sehr vielen Kindern dazu mehr Gesundheit verholfen, aber tun das natürlich jetzt auch mit den Erwachsenen, mit denen Sie arbeiten in der Psychotherapie. Wir müssen schon so langsam zum Abschluss kommen, aber ich nehme ein paar Minuten extra, weil auch das Panel vor uns etwas überzogen hat. Der Daniel gibt mir den Daumen hoch. Frau Umlauf, das, was Sie beschreiben, diese Situation, in der sich Ihre Mutter befunden hat, mit Ihnen und Ihrer Schwester dann später auch, das vermittelt ja ein wahnsinniges Gefühl von Machtlosigkeit eigentlich, in diesem Regime, in diesem Lager zu sein, gesagt zu bekommen noch von Mithäftlingen, das können Sie eh vergessen so. Und Sie beschreiben aber, dass Ihre Mutter eben sich nicht dieser Machtlosigkeit hingegeben hat und genau das spürt man, wenn man mit Ihnen spricht, in allem, was Sie tun und wie Sie durchs Leben gehen, was Sie erzählen, dass Sie nie diese Machtlosigkeit zugelassen haben. Was hat Ihnen dabei geholfen, wo es doch so viele Situationen gab, wo ganz viele Menschen wahrscheinlich gesagt hätten, ich kann nicht mehr, ich kann eh nichts tun?
Naja, ich kann nicht mehr. Das ist zu einfach, weil man kann immer, ja, auch wenn nicht so viel wie vor 20 Jahren, bestimmt nicht. Aber das muss man der Situation einfach anpassen und machen, was man kann. Jeder von uns kann was machen. Weil ich kann mir auch sagen, ich gehe in die Schulen, kostet viel Kraft mit dem Fahren, nicht dort zu sein, aber dorthin zu kommen. Und da muss ich sagen, habe ich den Eindruck, dass ich wirklich was den Kindern gebe. Ich sage immer Kinder, aber das sind schon Teenager. Und dass sie fragen und dass sie wollen. Und aber die Statistiken, die geben mir nicht recht, weil es wächst. Es ist nicht nie wieder. Es ist schon wieder, dass Rassismus wächst, dass Antisemitismus wächst, dass auf der ganzen Welt oder auf vieles, wir haben viele Kriege heute früh. Also ich schaue immer schon um 7 Uhr Nachrichten, mach mal um 6:30, wenn ich. Und ich muss sagen, da haben die zum Beispiel den Krieg in Sudan gezeigt, was wir hier gar nicht wahrnehmen. Nicht so wahrnehmen, aber wir wahrnehmen Ukraine, Gaza, also das ist alles näher, aber Sudan, das ist so weit weg. Und es gibt viele Plätze, wo man was machen kann. Und wir müssen, auch wenn die Zahlen von AfD wachsen, dass man jetzt, ich glaube, bundesweit 30% hat. Und das ist sehr, sehr viel. Aber trotzdem ist es in unserer Macht zu kämpfen und sagen, jede, ich kann nicht viel machen, aber ich kann machen und alles einfach hinschmeißen und, wie ich schon sagte, Pralinen essen und im Bett liegen, das wird nichts nutzen.
Ja, bitte. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Reminder, eine wichtige Erinnerung an uns alle selbst, dass wir nie machtlos sind. Und natürlich kennen wir alle vielleicht Situationen oder Momente, in denen wir ein Gefühl haben. Ich persönlich hatte in den letzten Monaten, vor allem in den letzten 12 Monaten, seitdem Trump wieder an der Macht ist, oft das Gefühl, die Welt geht unter und ich kann nichts dagegen tun. Aber wie Frau Umlauf sagt, wir können alle etwas tun. Und wir können nicht nur, sondern wir haben alle die Verantwortung, etwas zu tun. Wir haben die Verantwortung für unsere Zukunft. Genau das wäre auch mein Abschluss, Frau Umlauf. Wir haben die Verantwortung für unsere Zukunft. Wenn Sie mit den jungen Menschen sprechen und wenn Sie diesen jungen Menschen nur einen Satz mitgeben könnten, wie können Sie Verantwortung für unsere Zukunft übernehmen? Was würden Sie sagen?
Ich würde den Jugendlichen sagen, die sollen mit offenen Augen durch die Welt gehen. Die sollen Geschichte lernen. Die sollen nachdenken, wie man lebt in einem Land, mit einem Diktator als Chef, ja, die müssen sich informieren, die müssen den Mund aufmachen und nicht nur einfach etwas wählen, weil sie unzufrieden sind. Und die sollen natürlich viel lesen, viel kennen und wirklich versuchen, mit der Bildung den Verstand zu kriegen.
Ja. Ganz so junge Menschen sind ja heute nicht hier. Kein Affront gegen das Publikum. Aber ich glaube, wir alle kennen natürlich sehr viele junge Menschen in unserem Umfeld. Vielleicht sind es die eigenen Kinder, so wie bei mir, oder eben andere Kinder in ihrem Umfeld. Und ich würde mir sehr wünschen, dass ihr diesen Kindern, diesen Jugendlichen, diesen jungen Menschen von Eva Umlauf erzählt. Dass ihr erzählt, was Eva Umlauf für ein Mensch ist. Und wenn ihr nicht nur erzählen wollt, dann kann ich euch sagen, das neue Buch von Eva Umlauf wird im März erscheinen. Genau so fängt es an. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Buch, ein kleines Büchlein, wie sie selbst sagt, was sich auch kurz und schnell lesen lässt, aber was umso wichtiger inhaltlich ist. Und ich hoffe, dass wir genau diese Botschaft von Eva Umlauf weitergeben. Genau so fängt es an. Wir haben alle eine Verantwortung und niemand von uns ist machtlos. Vielen Dank, Frau Umlauf.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.